Klar, es gibt Menschen mit Wurzeln außerhalb Deutschlands oder Europas in den politischen Parteien, auch im Deutschen Bundestag. Logisch, weil ja auch fast 25 Millionen Menschen innerhalb der deutschen Bevölkerung den sogenannten Migrationshintergrund haben. Fast 30% der Bevölkerung macht das aus. Trotzdem, so die These des Buches, um das es hier gehen soll, trotzdem versäumen es demokratische Parteien, migrantische Communities wirkungsvoll anzusprechen. Anders als das rechtsextrem oder populistischen Parteien gelingt, die auf Social-Media-Plattformen gezielt in diese Lücke reingehen. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Özgür Özvatan schreibt ein Buch zu diesem Thema. Im April soll es erscheinen, im Christoph-Links-Verlag. Der Titel steht schon fest, er lautet Jede Stimme zählt und der Urheber ist jetzt bei mir im Studio. Schönen guten Morgen, Herr Özvatan.
Guten Morgen, Frau Weber.
Also, die Kernthese ist, die großen demokratischen Parteien schaffen es nicht, die migrantischen Communities anzusprechen. Aber Moment, könnte man da doch sagen, was ist denn mit Cem Özdemir, dem grünen Minister? Was ist mit Rim Alabani Radovan, der SPD-Staatsministerin? Muannat al-Halak, der war bei Ihnen auch schon in Ihrem Podcast zu Gast, sitzt für die FDP im Bundestag. Schauen wir in die Berliner Bezirksrathäuser, ebenso wie in den Senat. Die Community hat doch Menschen, die sie repräsentieren, oder nicht?
Genau, es gibt immer Einzelpersonen, die dann eben Projektionsfläche sein können für viele. Allerdings wissen wir, dass es ein großes Repräsentationsdefizit gibt im Bundestag und auch in den Landesparlamenten. Das heißt, wir müssen natürlich nicht auf die Einzelpersonen schauen, sondern auf den Durchschnitt schauen. Mhm. Und der Durchschnitt ist eben, dass wir weit davon entfernt sind, dass Menschen mit Migrationshintergrund, mit den Anteilen, mit denen sie in der Bevölkerung präsent sind, auch in den Parlamenten präsent sind.
Woran liegt das?
Das liegt vor allen Dingen natürlich auch an der, also diese Frage ist eine Frage der Rekrutierung. Politische Parteien rekrutieren ihr Personal, entweder eben außerhalb, aber in der Regel gibt es die Ochsentour. Das heißt, Menschen sind ehrenamtlich in einer Partei aktiv und dann sind sie in den verschiedenen Ausschüssen, Gremien und durch ihre Tätigkeiten dort fallen sie auf oder nicht. Und wenn sie positiv auffallen, dann werden sie eben als Kandidatinnen angefragt und rekrutiert. Das ist bei Menschen mit Migrationshintergrund noch sehr barrierevoll in den demokratischen Parteien. Das liegt natürlich auch daran, dass das große soziale Organisationen sind, die immer transformationsbehäbig sind aufgrund ihrer Größe. Und vor allen Dingen demokratische Organisationen haben natürlich auch noch ganz viele verschiedene Ausschüsse, Gremien, wo das entschieden wird. Das Problem dabei ist, dass dann eben Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie sich qualifizieren, wenn sie in Frage kommen, immer aber auch mit dem Vorwurf konfrontiert werden, dass sie ethnische Klientelpolitik betreiben. Und das ist dann eben eine weitere Barriere.
Mhm. Also die Systeme, oder es lässt sich allgemein über Systeme sagen, dass sie eine Beharrungskraft haben. Und wir kennen auch diese Homologie, dass Gleiches nach Gleichem sucht und nicht nach beispielsweise Menschen, bei denen irgendwelche Merkmale als abweichend wahrgenommen werden. Jetzt gibt es aber die AfD und gerade in den vergangenen Wochen ging das häufiger durch die Medien. Da rieben sich dann viele die Augen und staunten, wie kann das sein, eine Partei, die für ein Konzept namens Remigration steht, findet durchaus Fürsprecher bei Menschen mit Migrationsgeschichte. Haben Sie einen Reim darauf, was da als Widerspruch wahrgenommen wird?
Ja, das ist natürlich ein großer wahrgenommener Widerspruch und in sich ist es natürlich auch. Also wenn wir jetzt darauf schauen, was die AfD in den nächsten 5 bis 10 Jahren vorhat, dann würde ich auch sagen, es ist für diese Menschen nicht von Vorteil, diese Partei zu wählen. Aber für sie gibt es natürlich trotzdem logische Gründe. Es gibt immer, wir wissen das aus der internationalen Migrationsforschung, da gibt es immer Menschen, die früher eingewandert sind, die dann selbst aber migrationsskeptisch oder migrationskritisch oder bis zu migrationsfeindlich werden. Das heißt, nur weil sie selber migriert sind, heißt es nicht, dass sie per se für Migration sind später. Da gibt es verschiedene Spielarten in verschiedenen migrantischen Communities, aber die Grundidee ist, dass es immer einen Teil von Menschen gibt, die selbst migriert sind oder ihre Nachkommen, die dann selbst migrationskritisch werden.
Wie macht die AfD das, diese Leute zu finden, anzusprechen und für sich zu rekrutieren?
Also eine Strategie ist, dass sie Menschen in ihrer Identität, also zum Beispiel Menschen, die sich als muslimisch definieren oder als muslimisch wahrgenommen werden, dass sie die ansprechen und sagen, ihr seid hergekommen und habt euch in den 30, 50, 60 Jahren einen guten Ruf aufgebaut und jetzt kommen seit 2015 diese neuen Musliminnen und die sorgen dafür, dass euer guter Ruf schlecht gemacht wird, ihr verliert euer positives Image Und das wollt ihr ja auch nicht und wir wollen das auch nicht und deswegen gehen wir gemeinsam, sollten wir gemeinsam dagegen vorgehen.
Die Politikwissenschaftlerin und auch ihre ehemalige Kollegin Naika Furutan hat mal gesagt, Migranten könnten der Gamechanger sein bei der nächsten Bundestagswahl. Sie ging davon natürlich aus, als sie das sagte, dass noch ein bisschen mehr Zeit bleiben würde bis zur Wahl. Aber die Tendenz, die sie beschreibt, würden Sie sagen, die gibt es jetzt schon? Stimmen Sie ihr zu?
Also absolut. Frau Furutan hat ja die Idee, und diese Idee teile ich mit ihr, dass einerseits die Bundestagswahlen immer knapper werden. Das liegt auch an der Fragmentierung des parteipolitischen Wettbewerbs. Es gibt immer mehr Herausfordererparteien. Die Distanzen zwischen den Parteien, die ehemaligen Volksparteien, die werden geringer. Die Wahlentscheidung oder der Kanzler, die Kanzlerin, die Entscheidung darüber wird immer knapper. Das heißt, jede Stimme, die der AfD gegeben wird, kann eben, oder jede Stimme von migrantischen Menschen kann da eben den Unterschied machen. Es wird immer knapper. Das ist die eine Idee. Die andere Idee ist, warum migrantische Menschen auch der Gamechanger werden können, ist, dass die AfD ja ein natürliches Potenzial hat bei nicht-migrantischen Menschen. Das liegt irgendwo zwischen 20-25%, aktuell bei 23%. Um aber selbst als Volkspartei dastehen zu können, müssen sie auf mindestens 28%, eigentlich sogar 30% kommen. Und um auf diese 30% zu kommen, müssen sie migrantische Menschen ansprechen, weil sie ganz genau wissen, es gibt demografische Realitäten. Und das sind eben Realitäten, die sagen, die Wählerschaft migrantisiert sich in einem massiven Tempo. Und deswegen müssen sich dort eben aus diesem Pool Menschen holen.
Ich finde es immer ein bisschen schwierig, die eine oder andere Gruppe als entscheidend zu apostrophieren. Das ist je nach Thema und Großwetterlage sind es mal die Rentner, mal die Frauen, jetzt die migrantische Community. Dann gibt es auch noch Ostdeutsche und Westdeutsche und so weiter. Aber wir alle haben ja sowieso mehr als eine Eigenschaft. Und dieses berühmte Zünglein an der Waage, ich finde, das ist manchmal gar nicht so gut auszumachen, oder? Es geht um Mehrheiten und nicht um irgendwelche 0,5% da oder dort.
Absolut, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Gleichzeitig wissen wir bei den migrantischen Deutschen, dass das natürlich oftmals auch neue Wählerinnen sind. Das heißt, das sind nicht Menschen, die 2021 gewählt haben, 2017 gewählt haben oder vielleicht 2013 gewählt haben. Das ist eine neue Wählerschaft und das unterscheidet sie natürlich von den Rentnerinnen oder eben auch von den Frauen, die schon über Jahrzehnte mitwählen durften.
Das sagt Özgür Özvatan. Er ist bei mir zu Besuch im Studio und wir sprechen gleich weiter. Da würde ich gerne auch noch ein bisschen mit Ihnen über Ihren Podcast sprechen und Ihre eigene Biografie. Vielen Dank bis hier.
Vielen Dank.
Bei mir weiterhin zu Besuch im Studio ist Özgür Özvatan. Wir legen über ungelegte Eier, nämlich Ihr Buch, das im April erscheinen wird. Willkommen nochmal.
Vielen Dank.
Beziehungsweise vorhin haben wir drüber geredet. Jetzt würde ich gerne so ein bisschen mehr über Ihre Biografie sprechen. Ich habe es eingangs gesagt, Sie waren mal Sportler, sind es vermutlich immer noch, aber jetzt auch Politikwissenschaftler und Soziologe. Und wir sprachen eben über migrantische Communities und wie die für Politik interessiert oder vielleicht sogar auch in politische Prozesse reingeholt werden. Wie ist es bei Ihnen? Sie sind Berliner, Ihre Eltern stammen aus der Türkei. Wie haben Sie die bundesdeutsche Gesellschaft und natürlich vor allen Dingen Politik erlebt? Haben Sie sich angesprochen gefühlt oder übersehen?
Das ist also vielen Dank für diese Frage, die ist sehr spannend, weil ich auch in dem Buch darüber schreibe, immer wieder meine persönliche Biografie reinhole. Meine Eltern sind in Bulgarien geboren, die sind im Sozialismus damals geboren und aufgewachsen und dann in die Türkei, über die Türkei nach Deutschland. Mein Vater hat Politikwissenschaften hier am Otto-Suhr-Institut an der Freien Universität Berlin studiert. Das heißt, ich bin mit dieser Biografie aufgewachsen, die gar nicht so klar positioniert war. Ich war in einem migrantischen Viertel, bin ich hier in Charlottenburg aufgewachsen, zwischen dem Schloss Charlottenburg und Lietzensee, direkt hier um die Ecke quasi. Mhm. Und ich bin natürlich aufgewachsen in einem Gastarbeiterinnenviertel. Aber ich war jetzt nicht 100% Gastarbeiterinnenkind, weil meine Mutter war ausgebildete Erzieherin, war aber Gastarbeiterin, kam als Gastarbeiterin. Mein Vater kam als Student. Der hat halt Politik studiert. Und deswegen bin ich eigentlich ein Paradebeispiel dafür von Menschen, die in den politischen Prozess eingebunden werden, wo politische Parteien eigentlich um diese Menschen werben. Also Kinder von Politikwissenschaftlern sind halt eigentlich gute Beispiele dafür, die man dann halt in das Wahlkreisbüro holt als irgendwie MitarbeiterInnen oder als EhrenamtlerInnen die haben mich halt nie angesprochen. Ich habe mich nie angesprochen gefühlt vom Angebot der demokratischen Parteien. Und da sehen wir eben schon diese Barrieren, dass da irgendwie ein Disconnect besteht zwischen Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, aber eigentlich das Profil mitbringen, Aber es hat nicht funktioniert, es klappt nicht.
Ihre Karriere ist auch total interessant. Im Grunde haben Sie Minimum zwei vorzuweisen. Früher haben Sie Ihr Geld als Profifußballer verdient. Dann haben Sie Sozialwissenschaften studiert und promoviert. Das ist ja auch was, was wir, glaube ich, so mehrheitlich gedanklich gern auseinandersortieren und nicht unbedingt in einer Person repräsentiert sehen. Inzwischen erscheinen Ihre politischen Analysen in der Süddeutschen, im Deutschlandfunk. Sie sind hier im Gespräch, um über Ihr Buch zu reden, das demnächst rauskommt. Man könnte sagen, Sie sind integriert und auch was Status und so weiter betrifft, arriviert. Sie erfahren Wertschätzung. Würden Sie dem zustimmen oder mir da auch widersprechen und sagen, nee, pass auf, so einfach ist es nicht?
Also ich höre das oft. Ich höre das auch seit meiner Kindheit oft. Das ist ja schon auch dieses ausgelutschte Thema mit, Sie sprechen ja gut Deutsch und so weiter. Das ist wirklich maximal ausgelutscht. Ich mache das alles nicht, um für irgendwelche Menschen als integriert zu wirken. Und es ist auch nicht, also es ist weder meine intrinsische Motivation, irgendwie jemanden zu beweisen, dass ich integriert bin. Ich möchte diese Gesellschaft transformieren. Einen kleinen Beitrag zu leisten, diese Gesellschaft zu transformieren. Da geht es mir überhaupt nicht um Integration. Es geht mir natürlich darum, das Wissen von migrantischen Communities in die politischen Prozesse einzubringen. Nicht damit die Anerkennung bekommen, sondern damit die demokratische Qualität in diesem Land erhöht wird, weil da gibt es eben demokratische Defizite und ich möchte helfen, die demokratischen Defizite abzubauen, indem wir das Wissen von migrantischen Communities in den politischen Prozess einspeisen. Wenn Menschen das als Integration bezeichnen möchten, können sie es gerne machen, ich mache es aber nicht aus einer intrinsischen Motivation nach Integration. Ähnlich verhält sich das auch mit meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beim Berliner Fußballverband. Ich bin da Vizepräsident für gesellschaftliche Verantwortung. Ich habe nie gedacht, dass ich das jetzt mache, um besondere Integrationsleistungen vorzuweisen.
Und da ein paar Gummipunkte einzufahren. Vielleicht sind ja sogar diese beiden Bereiche, Sport und Politik oder Politikwissenschaften, mehr miteinander verflochten, als man das gemeinhin so annehmen möchte, weil ich glaube, Sport ist durchaus, also nicht, dass es da keine Barrieren gäbe, aber ist zumindest in vielen Bereichen und gerade bei Vereinen, die sich drum bemühen, sehr viel einladender und weniger barrierebewehrt, zumindest beim Einstieg erstmal.
Da würde ich Ihnen auf jeden Fall zustimmen. Ich verstehe den Sport auch als ein Ort, wo Gesellschaft erstmal zusammenkommt. Also ne, wo auch so gerade auch in nicht-urbanen Räumen Gemeindearbeit geleistet wird, auch in urbanen Räumen, aber viel mehr noch im ländlichen Raum Gemeindearbeit geleistet wird. Es ist eine Form von vorpolitischem Raum, würde ich auch sagen. Und was der Beitrag natürlich ist dann, dass auch Parteien aus diesen Kreisen Menschen rekrutieren können. Und natürlich ist Sport immer politisch. Es gibt immer ganz viele Menschen, die sagen, der Sport ist nicht politisch. Ich sehe das komplett anders. Sport ist politisch. Ich weiß nicht, wie Parteipolitik ist, aber es ist auf jeden Fall gesellschaftspolitisch. Und darum sollte es uns allen ja gehen, dass wir erstmal gesellschaftspolitisch einen Beitrag leisten. Von daher sehe ich die Verknüpfung absolut. Sie ist eben Teil meiner Biografie, meiner persönlichen Biografie. Diese Überlappung, die Überschneidung, die ist Teil meiner Biografie, aber es ist nicht nur Teil meiner Biografie. Ich sehe ganz viele Menschen, ich spreche mit ganz vielen Menschen, die im Sportverein aktiv sind, ehrenamtlich sich beteiligen, um entweder anderen Menschen oder der Jugend etwas mitzugeben. Und das ist eben der Punkt, wo ich auch nochmal sagen muss, das Ehrenamt im Sportverein, das krankt gerade an dem Mangel junger Menschen. Und auch da sehen wir wieder, ohne AusländerInnen, ohne MigrantInnen in diesem Land haben wir halt eben ein großes Problem bei der Übergabe des Ehrenamts an die neuen Generationen. Es fehlen einfach junge Leute, die das übernehmen können.
Ich würde gerne noch auf Ihren Podcast zu sprechen kommen. Einmal Politik mit alles. Wie würden Sie das Konzept des Podcasts bezeichnen?
Die Idee des Podcasts war, das war ja im Auftrag des Bundesministeriums, also des Familienministeriums, vermittelt von der türkischen Gemeinde in Deutschland, da das Kompetenznetzwerk Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft. Das Konzept ist, dass wir in sehr kurzen Folgen,
halbe Stunde so jeweils.
Halbe Stunde, genau, also war immer so, die Zielmarke waren 30 Minuten tatsächlich, dass wir Migrationsmythen versuchen, mal sachlich herunterzubrechen, dass wir versuchen, wegzugehen von der migrationspolitischen Symbolpolitik und hingehen zu den sachlichen Teilen, also das ausdifferenzieren und sagen, was bedeutet das denn jetzt eigentlich ganz sachlich und was bedeutet das jetzt im Alltag für Menschen? Das war das Ziel des Podcasts und wir wollten das natürlich so machen, dass wir verschiedene Parteien abbilden, um das dann auch wirklich in einem demokratischen Spektrum mit verschiedenen Nuancen sachlich zu diskutieren.
Sie laden sich da Gäste ein, wie beispielsweise Muannad al-Halak, den ich eingangs angesprochen habe, der für die FDP im Bundestag sitzt. Dann hatten Sie eine Frau da, die so als Politinfluencerin, würde ich mal sagen, als politisch Meltem unterwegs ist und reden mit denen unter anderem über Migration, über Integration. Und Muannad al-Halak zum Beispiel sagt da so Sachen wie, ich bin der deutschen Gesellschaft total dankbar. Ich bin irgendwie mit 10, 11 aus dem Irak nach Bayern gekommen, aufs Dorf. Wenn ich mit den anderen Jungs mich austauschen wollte, dann musste ich Deutsch lernen. Für mich ein großes Glück, dass ich gar keine Community hatte, mit der ich in meiner Muttersprache reden konnte. Und auch Integration ist für den überhaupt kein Wort, das ihn irgendwie abschreckt, sondern der spricht ganz klar von, ich bin integriert und die anderen sehen und würdigen das auch. Und er spricht auch von Integrationsverweigerern. Da habe ich mich gefragt, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gehört haben?
Also ich betrachte das dann auch immer als Migrationsforscher. Das heißt, ich sehe natürlich die größeren Muster, wenn mir sowas erzählt wird. Und das ist natürlich ein Muster. Es gibt viele Muster und ein Muster ist eben, das Ankommen zu individualisieren. Und dann irgendwie zu einer aus dieser individuellen Erfahrung eine große Geschichte zu machen. Deswegen, ich würde Muannad al-Halak nicht zustimmen. Das habe ich in dem Podcast nicht gemacht, weil es ging nicht um mich, es ging um die Position der Gäste. Das eine Rezept ist, dass Menschen keinen Kontakt zu ihren migrantischen Communities haben. Das würde ich nicht sagen, weil wir wissen aus der Forschung, dass dieses andere Muster, nämlich der Kontakt mit migrantischen Communities, eben genau der Integrationsbooster sein kann. Dass man sich erstmal gesehen fühlt in einer spezifischen Identität, erst gesehen fühlt, um dann gestärkt sich zu öffnen für weitere Identitäten. Das ist sozialpsychologisch belegt, dass das eben ein sehr wichtiger Faktor ist. Und wir wissen das auch aus anderen Bereichen. Das gilt auch aus der Entwicklungspsychologie für Kinder, dass sie sich in bestimmten Identitäten erst gestärkt fühlen müssen, um sich dann zu öffnen für neue Abenteuer sozusagen. Deswegen würde ich Muannad al-Halak da nicht zustimmen, aber es ist natürlich ein Muster, das auch funktionieren kann. Das will ich gar nicht ausschließen.
Eine Rubrik in diesem Podcast ist die Future Headline und ich würde Sie zum Schluss mal um Ihre Future Headline bitten, nämlich im Hinblick auf das Zusammenspiel politischer Parteien und Menschen aus der migrantischen Community gehe ich fest davon aus, dass nach der Bundestagswahl, okay, eine lange Überschrift, würde bei der Abnahme durchfallen, aber ich bitte trotzdem um die Ergänzung.
Bei der nächsten Bundestagswahl.
Also nach der jetzt anstehenden.
Also nach der anstehenden Bundestagswahl gehe ich davon aus, dass ein Ruck durch demokratische Parteien geht und dass sie ihre Ansprache migrantischer Communities in den nächsten Jahren professionalisieren, weil wir gehen davon aus, dass wir mindestens 30% migrantische WählerInnen oder migrantische Wahlberechtigte bei der Bundestagswahl 2029 haben werden. Das heißt, wer möchte sich nicht um ein Drittel der Wählerinschaft kümmern?
Eine rhetorische und naheliegende Frage. Besten Dank zum Schluss an Özgür Özvatan. Er arbeitet an dem Buch. Ich glaube, es ist so ziemlich weitgehend fertig. Jede Stimme zählt. Es geht darin, so heißt es im Untertitel, um Folgendes: von Demokraten unterschätzt, von Populisten umworben, migrantische Deutsche als politische Kraft. Jetzt hat er drüber gesprochen. Ab Mitte April können Sie den Band erwerben. Erscheint im Linksverlag für Preise um die 20 Euro. Und wenn Sie bis dahin auch noch mal hören und sehen wollen, dann würde ich Ihnen den Podcast empfehlen. Von Özgür Özvatan, den finden Sie auf YouTube. Einmal Politik mit alles heißt er. Danke für den Besuch bei uns heute früh.
Vielen Dank für die Einladung.